Hallo und herzlich willkommen zurück bei Listen to Wissen. Ich bin Isabel Rogge, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zum Staffelfinale haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Macht es euch bequem, denn ich nehme euch heute mit nach Hamburg ins Körperforum, dem Veranstaltungsort der Körperstiftung. Dort haben wir im April unsere erste Listen-to-Wissen-Folge live vor Publikum aufgezeichnet. Knapp 200 Leute waren im Saal dabei, zudem viele im Livestream. Das war auch für mich ein Highlight, zum einen, weil ich einige von euch sehen konnte, zum anderen aber auch, weil ich der Überzeugung bin, dass das Thema des Abends und nun auch dieser Folge eine unglaubliche Relevanz hat, aber noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Mit dem Psychologen Dr. Usama El-Awad durfte ich nämlich darüber sprechen, welche psychologische Unterstützung junge Geflüchtete brauchen, damit Integration gelingen kann. Usamas Forschung zeichnet sich durch Lösungsorientierung aus. Er forscht nicht nur über Geflüchtete, sondern tritt auch mit ihnen in Kontakt. Was Usama meint, wenn er von Integration spricht, warum es nicht reicht, nur auf traumatische Erfahrungen während der Flucht zu schauen, sondern auch auf das, was junge Menschen im Ankunftsland belastet und was das alles mit dem migrationspolitischen Kurs der neuen Regierung zu tun hat, das hört ihr jetzt. Ach ja, und wenn ihr bis zum Schluss hört, dann erfahrt ihr auch noch, wo ihr die Fragerunde mit Usama und dem Publikum nachschauen könnt, die im Anschluss an unser Interview stattgefunden hat. Hallo und herzlich willkommen bei Listen to Wissen, live aus dem Körperforum der Körperstiftung in Hamburg. Das ist für uns also eine Doppelpremiere. Zum einen ist heute die erste Podcast-Aufzeichnung vor so wunderbarem Publikum wie Ihnen. Und zum anderen ist es unser erster Listen-to-Wissen-Livestream. Ich sag auch schon mal Hallo an unsere Podcast-Hörenden, die später diese Episode auf die Öhrchen bekommen. Und ich sage natürlich sowas von Hallo an Dr. Usama El-Awad. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja, freut mich auch, hier zu sein und hallo auch an alle Anwesenden und alle, die zugeschaltet sind.
Ich denke, du hast dir schon jetzt einen Applaus verdient.
Dankeschön.
Usama, wir freuen uns, dass du dir Zeit nimmst, uns heute von deiner so wichtigen Forschung und Arbeit zu berichten. Ich darf dich dem Publikum auch noch einmal kurz vorstellen. Usama El-Awad hat zunächst Psychologie an der Universität Bamberg studiert und war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen. Seit 2020 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld, wo er zum Thema Migration, Flucht und psychische Gesundheit promoviert hat. Er leitet außerdem die Forschungsabteilung des Medizinischen Zentrums für seelische Gesundheit. Sie sehen, er hat viel zu tun. Seine Forschungsinteressen liegen in psychosoziokulturellen Anpassungsmustern und Traumafolgestörungen. Und was das in einfacher Sprache bedeutet, darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen. Zudem ist Usama El-Awad in fortgeschrittener Psychotherapie-Ausbildung. Ja, und wir dürfen heute sprechen, weil du 2023 einer der Finalisten des Deutschen Studienpreises im Bereich Sozialwissenschaften warst, und zwar mit deinem Beitrag »Wie gelingt die Integration zur entscheidenden Rolle der psychischen Gesundheit von jungen Geflüchteten und Gleichaltrigen mit Migrationshintergrund in Deutschland?« So, bevor wir deine Forschung näher kennenlernen, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Und normalerweise, die Listen to Wissen Stammis, die wissen das, stelle ich immer am Ende einer Episode drei kurze, schnelle Fragen. Und zwar immer die drei gleichen. Und du bekommst die jetzt ausnahmsweise zum Anfang. Die erste Frage lautet, was darf nach einem langen Arbeitstag in deinem Kühlschrank nicht fehlen? A. Frische Zutaten zum Kochen. B. Ein Fertiggericht oder vielleicht was Vorgekochtes. Oder C. was ganz anderes.
Also wenn ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme, darf in meinem Kühlschrank ein kaltes Getränk nicht fehlen. Also das kann eine Apfelschorle sein oder ein Limo.
Passend dazu schütte ich dir schon mal Wasser ein.
Oh, gerne, danke. Aber für mich ist das ja der Symbol oder ein Symbol für meinen Feierabend. Also fast schon so eine Art kleine Tradition bei mir.
Okay. Also Rituale auch am Abend.
Ja, genau.
Frage 2. Du darfst in der Zeit reisen und einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin deiner Wahl treffen. Wer wäre das?
Sigmund Freud.
Ah ja, wirklich. Also,
scheint ja schon Provokateur gewesen zu sein und ich glaube, ich hätte mir gerne ein eigenes Bild davon gemacht, ja.
Okay. Ich habe vorher darüber nachgedacht, ob das die offensichtliche Wahl wird, aber interessant. Ja. Und dann kommen wir gleich zur dritten sehr passenden Frage. Wärst du nicht Psychologe geworden, was wärst du dann vielleicht heute von Beruf?
Ich habe gerne während meines Studiums designt, also Grafikdesign, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich dem Hobby nachgegangen wäre und das zu meinem Beruf gemacht hätte. Also ich wäre vielleicht Grafikdesigner, wenn ich nicht Psychologe geworden wäre, ja.
Okay. Zum Glück für uns und die Gesellschaft bist du aber zur Wissenschaft und in die Psychologie gekommen. Magst du uns einmal die Dimension aufzeigen, über die wir heute Abend reden? Das ist wirklich ein sehr großes Thema. Wir haben quasi wenig Zeit, um das zu beackern. Aber wenn wir jetzt mal erstmal auf die Anzahl gucken von Geflüchteten, wie viele Geflüchtete sind eigentlich betroffen von psychischen Erkrankungen und welche Erkrankungen sind das?
Also Studien zufolge haben wir bei 30-70% jener Geflüchteter, die zu uns nach Deutschland kommen, klinische Auffälligkeiten. Das können Symptombereiche sein wie die Depression, Angstzustände, die posttraumatische Belastungsstörung, somatoforme Störung, Substanzmissbräuche gehören dazu. Und wir wissen, dass 30%, also mindestens ein Drittel quasi, den Bedarf an einer psychosozialen Behandlung haben, schätzungsweise bekommen aber nur 3-5% eine Behandlung. Das ist aber gar nicht so ausschlaggebend für die individuellen Belastungsverläufe, die hier vorliegen, gerade bei jungen Geflüchteten. In meiner Forschung konnte ich zum Beispiel zeigen, dass nicht nur die sogenannten Prämigrationsstressoren ausschlaggebend sind, also traumatische Erfahrungen, Vorbelastung, sondern vor allem auch jene Dinge, die erfahren werden nach Ankunft in Deutschland, also neue Belastungen, die entstehen durch Barrieren aller Art. Und das können sein Dinge wie ein unsicherer Aufenthaltsstatus oder das Erleben von Isolation und Ausgrenzung durch eine feindselige Haltung gegenüber jungen Geflüchteten oder durch Diskriminierungserfahrungen. Und genau das ist es. Also wenn wir von der psychischen Gesundheit vor allem junger Geflüchteter sprechen, ist es nicht nur eine einzige Erfahrung, die hier eine Rolle spielt, sondern es ist das Gesamterleben, was hier zusammenkommt. Und das ist im Grunde auch schon ja, eine gute Beschreibung meiner Forschung, weil ich mir genau diese komplexe Dynamik angucke, die eben letztlich eine große Rolle spielt für die psychische Gesundheit und das Stresserleben junger Geflüchteter.
Ja. Wir schauen uns das gleich auch noch im Genaueren an, das Modell, was du da unter anderem entwickelt hast. Du hast schließlich an der Uni Bielefeld zur psychischen Gesundheit junger Geflüchteter promoviert, mit einem besonderen Fokus auf männliche Jugendliche. Was hat dich an dieser Gruppe jung und männlich besonders interessiert und warum ist aus deiner Sicht das auch so gesellschaftlich eben relevant, dass wir ja da hinschauen?
Weil es ein Abbild der Fluchtbewegung darstellt. Vor allem, wenn wir über die psychische Gesundheit unbegleiteter junger Geflüchteter sprechen, dann haben wir hier eine Gruppe, die zu über 90% männlich ist. Zum anderen hat es mich aber auch interessiert, wie junge Männer mit emotionaler Belastung umgehen in einer Gesellschaft, wo emotionale Belastung sehr schnell als Verhaltensprobleme dargestellt oder aufgefasst werden und eher weniger als Ausmaß emotionalen Leidens.
Weißt du noch, wie du dazu gekommen bist, dass du sozusagen zu diesem Thema geforscht hast?
Ja, ich habe im letzten Jahr meines Masterstudiums mich bei der Flüchtlingshilfe in Bamberg engagiert, die händeringend nach Menschen gesucht hatten, nach Helfern gesucht hatten, die arabischsprachig sind. Ich bin arabischsprachig. Darüber also sehr viel in Kontakt mit jungen Menschen gekommen, die zu uns nach Deutschland geflohen sind. Habe dort die ersten Eindrücke erhalten hinsichtlich ihrer Erfahrung, die sie machen mussten, vor und während der Flucht, konnte da aber auch live mitverfolgen, welche Erfahrungen sie nach Ankunft hier in Deutschland gemacht haben und die Belastungen, die sie erlebt haben. Und das hat mich zu der Zeit so beschäftigt, dass ich mich bei einem Projekt an der Uni Bremen beworben habe, was gerade erst ausgeschrieben wurde, also was gerade erst gestartet wurde, am Lehrstuhl für klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie bei dem damaligen Lehrstuhlinhaber, Herrn Professor Franz Petermann, wurde recht schnell genommen. Und ab dem Zeitpunkt war das für mich klar, dass das mein Promotionsthema sein wird. Ich konnte die Promotion in Bremen nicht zu Ende führen, aus dem Grund, dass mein Doktorvater damals leider zwischenzeitlich verstorben ist, konnte aber die Promotion habe das Projekt zu Ende geführt, konnte dann die Promotion im Rahmen eines weiteren Projekts an der Uni Bielefeld zu Ende führen, was vom Aufbau her, von der Struktur her fast identisch gewesen ist wie das Projekt, was ich an der Uni Bremen durchgeführt hatte, mit Herrn Professor Arnold Lohaus, dem Lehrstuhlinhaber oder damaligen Lehrstuhlinhaber für die Entwicklungspsychologie und Entwicklungspsychopathologie an der Universität Bielefeld. Das ist eine kumulative Dissertation.
Das musst du jetzt
mal erklären.
Eine kumulative Dissertation bedeutet, dass im Rahmen der Promotion mehrere Veröffentlichungen, also mehrere Studien durchgeführt werden und veröffentlicht werden und letztlich dann zusammengefasst werden. Die Studien sind im Rahmen dieser beiden Projekte entstanden.
Du hast dann, ich sage jetzt erstmal, wie man es wissenschaftlich ausdrückt und dann versuche ich es mal in meiner einfachen Sprache zu erklären und dann schauen wir uns das Modell auch mal an. Im Rahmen deiner Dissertation hast du eben wissenschaftlich ausgedrückt ein neues, multidimensionales, interkulturelles, psychosoziales Modell zur Erforschung der psychischen Gesundheit junger Geflüchteter entwickelt. In einfachen Worten würde ich jetzt mal sagen, das ist ein Modell, das zeigt, wie viele verschiedene Dinge zusammenwirken, zum Beispiel wie jemand aufgewachsen ist, woher die Person kommt, wie sie in der Gesellschaft lebt, aufgenommen wird und wie sich das auf das seelische Wohl auswirkt. Unser Publikum hier, Sie und die Menschen im Livestream, die können jetzt gleich sich auch eine Grafik dazu anschauen und ich sage jetzt mal für die Hörenden im Podcast, dass ihr sicherlich später auf einen Link in den Shownotes klicken könnt und euch dann auch diese Grafik anschauen könnt, wenn ihr mögt. Kannst du uns dann mal erklären, was du da eigentlich so für ein Modell entwickelt hast und was uns das darüber sagt, welche Faktoren beeinflussen eigentlich die psychische Gesundheit von Geflüchteten?
Also das multidimensionale, interkulturelle, psychosoziale Modell bildet Zusammenhänge ab, die vermutlich genauso komplex ist wie sein Name. Aber ich versuche das mal mit wenigen Worten hier zu beschreiben. Und zwar steht im Zentrum des Modells die Frage, ja, wie entsteht migrationsbedingter Stress bei jungen Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund? Und folgt im Grunde der Annahme, dass diese Art von Stress langfristig die psychische Gesundheit beeinflusst. Die wiederum steht in direktem Zusammenhang, in einer wechselseitigen Wirkung, wie wir das hier im Modell auch sehen können, auf der rechten Seite im Zentrum des Modells, mit der soziokulturellen Anpassung. Die soziokulturelle Anpassung können wir am besten mit der Frage beschreiben, ja, wie gut kommt denn jemand, ein junger Mensch, in der neuen Umgebung zurecht hinsichtlich solcher Dinge wie Sprache, das Knüpfen sozialer Kontakte, Alltagshandlungen und Regeln. Dabei folgt dieses Modell der Erkenntnis, dass nicht nur die einseitige kulturelle Orientierung an die neue Umgebung ausschlaggebend ist für eine gesunde psychische Verankerung, sondern vor allem auch der gleichzeitige Erhalt der Herkunftskultur, ne, beispielsweise in Form von Identität oder sämtliche Dinge, die erfahren wurden, die einem bisher eben ausgemacht haben. Wenn wir uns das Modell nochmal angucken, sehen wir zwei große Balken auf der linken und auf der oberen Seite. Das sind die potenziellen Einflussgrößen, die hier auf das Stressempfinden wirken. Wir unterscheiden da zwischen den individuellen und den kontextuellen Faktoren. Es folgt auch so ein bisschen dem Anlage-Umwelt-Prinzip, was wir in der Psychologie schon sehr lange haben. Dabei sind individuelle Faktoren jene Dinge, die jemand mitbringt in die neue Umgebung, also personenzentrierte Faktoren. Das können sein die sozialen Positionen, die jemand mitbringt. Das kann die Migrationsabsicht sein, also inwiefern, ne, jemand plant, auch langfristig beispielsweise in Deutschland Fuß zu fassen. Bedürfnisse und Ziele gehören dazu. Dann eben gewisse Kompetenzen, Vorbelastungen, also Erfahrungen, beispielsweise traumatischer Natur, die Religiosität und weitere kulturelle Glaubenssysteme können dazu gehören. Und genau diese Art der Faktoren treffen letztendlich auch Faktoren, die in der Umgebung sich befinden, ganz häufig gesellschaftlicher Natur sind. Wir nennen sie in dem Modell die kontextuellen Faktoren. Das können sein Erwartungen, Regeln, Gesetze an junge Geflüchtete. Das können aber auch soziale Unterstützungsangebote sein. Und diese Interaktion, die macht es eben letztlich, also wir nennen sie auch Moderatoren quasi. Und das wirkt auf das Stressempfinden, langfristig eben auf die psychische Gesundheit. Aber das sind genau die Faktoren, die wir uns hier im Rahmen der psychischen Gesundheit junger Menschen mit Fluchthintergrund angucken müssen. Die Annahme des Modells lautet, je mehr Schutzfaktoren, also wenn Schutzfaktoren den Risikofaktoren überwiegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass eben hier Stress entsteht. Wenn der umgekehrte Fall eintritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass Stress entsteht. Und je nachdem, wie lange diese Situation besteht, also wie lange eben die Risikofaktoren, den Schutzfaktoren überwiegen, sprechen wir eben hier von chronifizierten Stress, der dann langfristig in die psychische Gesundheit übergeht.
Warum hast du so ein Modell entwickelt? Also was ist vielleicht auch anders als an der bisherigen Forschung, die es da in dem Bereich so gab?
Traditionell hat man sehr stark sich auf Trauma und Traumaprozesse in der Forschung geflüchteter Menschen insgesamt fokussiert, sogenannte Prämigrationsstressoren, aber dass eben Belastungen nach Ankunft im Empfängerland wie in unserem Fall jetzt in Deutschland, entstehen, das ist etwas, was sehr lange unberücksichtigt geblieben ist. Und in meiner Forschung kann ich zeigen, dass der Effekt dieser Belastung, der neuen Belastung, die entstehen, statistisch betrachtet genauso stark ist und teils stärker ist auf die psychische Gesundheit als Prämigrationsstressoren, als beispielsweise traumatische Vorbelastungen. Und das ist etwas, was nochmal aufzeigt, wie wichtig es ist, die neuen Belastungen, die auch entstehen, ja, zu berücksichtigen, statistisch auch zu berücksichtigen, weil wir sonst verzerrte Ergebnisse erhalten.
Ich stelle noch mal eine begriffliche Frage, weil die da so groß und vielleicht unbekannt steht. Was sind denn genau Akkulturationsorientierungen?
Ja, da können wir doch auf die nächste Folie anvisieren. Ich greife hier ein altes Modell auf, eine alte Theorie auf von John Berry. Das ist ein kanadischer Psychologe. Die Theorie besteht schon seit den 70er Jahren und war lange Zeit wegweisend. Ist nicht ganz kritikfrei tatsächlich. Aber wenn wir uns das Modell angucken, sehen wir hier zwei Dimensionen. Einerseits, die befinden sich an den Seiten des Modells oder der Darstellung hier. Einerseits die Orientierung an die kulturelle Herkunft. Andererseits die Orientierung an die Kultur der Mehrheitsgesellschaft, auf die man also neu trifft. Und wir sehen hier jeweils zwei Ausprägungen. Stark oder schwach oder jetzt hier in der Darstellung ja oder nein. Und durch diese Ausprägungen lassen sich vier Akkulturationsstrategien zuordnen. Wenn beide Orientierungen, also sowohl an die Kultur der neuen Umgebung als auch an die Herkunftskultur stark vorhanden sind, dann sprechen wir hier von einer Integration laut dieser Theorie. Wenn eine einseitige kulturelle Orientierung an die neue Umgebung stattfindet, während aber die Herkunftskultur ja fast aufgegeben wird, dann sprechen wir hier von einer Assimilation. Im umgekehrten Fall, also wenn nur hinsichtlich der Herkunftskultur orientiert, aber nicht ja, in die neue Kultur eintaucht, dann sprechen wir hier von einer Separation. Hier steht aber nochmal Segregation mit drin, weil es ja auch sein kann, dass man überhaupt gar nicht die Chance erhält, in die neue Kultur einzutauchen oder beziehungsweise überhaupt Fuß zu fassen in einer neuen Umgebung aufgrund von beispielsweise einschränkenden Regelungen, Gesetzen, feindseligen Haltungen und so weiter und so fort. Bei der Marginalisierung sind beide Orientierungen quasi schwach. Wobei wir hier in dem Fall nochmal besonders hingucken müssen, weil das häufiger mal auch mit pathologischen Befunden assoziiert werden kann.
Ich finde das interessant, was du gesagt hast, weil Integration ist ja ein Begriff, den wir häufig hören, lesen, auch selbst verwenden und definitiv nicht immer alle das Gleiche meinen. Man könnte jetzt sagen, in der Politik hört man vielleicht häufiger die Erwartung für Assimilation anstatt von Integration, genau. Wenn ich das jetzt so verstehe. Genau. Was ist deine Forschungsinterpretation von Integration?
Es ist für mich ganz klar ein interaktiver, also gegenseitiger Prozess, der es, wie gerade schon beschrieben, erlaubt, die Kultur, die man mitbringt, die Identität, die man ja bereits schon hat, mit der neuen Kultur auszuhandeln, irgendwo in Balance zu bringen. Das ist deswegen so wichtig, das muss man sich so vorstellen, dass eben, ne, wenn junge Geflüchtete zu uns kommen, die bereits schon ne, traumatische Vorbelastungen oder Erfahrungen gemacht haben und dann noch erfahren, ja, du darfst dazugehören, wenn du alles, was dich bisher ausgemacht hat, vergisst, also beiseite legst, dann ist es eine Art von innerer Verlust, der da erfahren wird. Und das führt langfristig zu Identitätskonflikten und geht auf die psychische Gesundheit.
In der ersten Folge der zweiten Staffel, da habe ich mit dem Soziologen Aladin El-Mafalani darüber gesprochen, wie der Bildungsaufstieg funktioniert und das bei Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Und Aladin hat da sehr plausibel erklärt, dass man beobachten kann, also wirklich bei allen Menschen, die migrieren, auch jetzt egal, ob Deutsche nach Namibia migrieren oder Menschen aus der Türkei nach Deutschland, dass all diese Menschen etwas aus ihrer Herkunftskultur konservieren. Das ist sozusagen ja einfach immanent, dem Prozess. Und auch du schreibst eben davon, dass Integration nicht nur Teilnahme an der Aufnahmegesellschaft beinhalten müsste, sondern eben auch diesen Erhalt. Was meinst du damit, wie würde sich das auf die Gesundheit junger Geflüchteter auswirken, wenn wir da sozusagen mehr Rücksicht drauf nehmen würden?
Nicht nur in meinen Studien ist es sichtbar, dass die Integration mit den besten psychischen Gesundheitswerten zusammenhängt, bei jungen Geflüchteten und auch bei jungen Menschen mit aber auch ohne Fluchthintergrund, sondern in Studien weltweit. Es ist ganz egal, in welchem Land die Studie erhoben wurde, mit welcher Gruppe die Studie erhoben wurde. Es sind immer dieselben Befunde, wenn es um die Integration geht. Wenn die Integration auch so aufgefasst wird, wie sie hier dargestellt wird, also als eine gesunde Balance beider Kulturen, auf die man trifft. Von daher glaube ich, dass wenn wir die Integration so auffassen, dass das nur förderlich für junge Menschen, die zu uns kommen, sein kann.
Jetzt hast du ja geschaut, sozusagen bei Menschen, die begleitet und unbegleitet flüchten. Also welche Unterschiede gibt es zwischen begleiteten und unbegleiteten Geflüchteten, jetzt speziell beim Thema psychische Belastungen?
Bei unbegleiteten Geflüchteten konnten wir in unseren Studien zeigen, dass sie im Schnitt mehr traumatische Ereignisse erfahren vor und während der Flucht. Aber auch nach Ankunft in Deutschland fehlt hier eine ganz, ganz wichtige Ressource, nämlich die Ressource der Familie, die eben eine sozial-emotionale Unterstützung leistet. Vor allem während des Prozesses der Akkulturation, den wir hier als jenen Prozess verstehen, der entsteht, wenn man eben auf eine neue Kultur trifft, wenn Veränderungen stattfinden. Diese Veränderungen können in sämtlichen psychologischen Bereichen stattfinden, auf der Verhaltensebene, auf der kognitiven Ebene. Das ist ein großes Risiko für die psychische Gesundheit. Bei Begleiteten ist es etwas besser, weil eben hier die Familie auch vor Ort ist. Aber auch hier ist die Belastung nicht gleich null. Also wir müssen hier nochmal anmerken, dass auch begleitete Geflüchtete eben traumatische Ereignisse erfahren und dann natürlich in einen neuen Kontext kommen, in dem migrationsbezogene Belastungen entstehen. Bei Gleichaltrigen mit Migrationshintergrund haben wir die Situation, dass der Aufenthaltsstatus in der Regel geklärt ist und sie erleben in der Regel keine oder wenige traumatische Ereignisse vor der Migration. Und ganz häufig ist es auch so, dass sie eben hier in Deutschland geboren sind, also Nachfahren aus Migrationsfamilien sind. Das heißt, dass hier die Qualität nochmal eine ganz andere ist, also das Akkulturationsmodell nochmal ein ganz anderes ist, weil dann die primäre kulturelle Quelle eben jene ist, die hier in der Umgebung vorhanden ist, die zweite Kultur aber eben die Kultur der Familie ist oder der Eltern ist. Und ne, das ist nochmal, da müssen wir nochmal ganz anders drauf schauen, weil die Konflikte, die da entstehen, nochmal eine ganz andere Natur sind. Wichtig an dieser Stelle ist es auch zu erwähnen, dass nicht alle jungen Geflüchteten an psychischen Problemen leiden. Wir sehen, dass ein großer Anteil trotz widriger Umstände eine robuste, eine stabile psychische Gesundheit aufweisen und das folgt dem Prinzip der Resilienz und auch von ihnen können wir lernen. Vor allem durch den direkten Vergleich mit jenen, die eben eine schlechtere psychische Gesundheit aufweisen. Was genau erfolgt bei resilienten jungen Menschen anders? Was genau haben sie? Also ne, welche Ressourcen haben sie? Also welche anderen Ressourcen? Und das ist auch ein ganz wichtiger Vergleich, weil wir da aus einer lösungsorientierten Sicht nochmal drauf gucken und nicht nur aus einer rein problemorientierten Sicht.
In jeder Listen-to-Wissen-Folge gibt es eine Community-Frage, die wir auch schon in der Folge beantworten. Normalerweise kommt sozusagen in der Podcast-Episode eine Frage immer von meinen FollowerInnen auf Instagram. Heute haben wir aber ja unter anderem die Livestream-Community, deswegen gebe ich mal so ein bisschen in die Regie. Da sitzt Nina und kann uns sagen, welche Frage es heute aus der Community an Usama gibt.
Ja, sehr gerne. Ich würde mir sogar erlauben, zwei Fragen zu stellen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, denn hier ist einiges aufgelaufen. Ich lese mal vor. Es geht so in die Richtung nochmal deiner Studie, Usama. Was waren die Herausforderungen bei der Durchführung der wissenschaftlichen Projekte und wie wurden die Jugendlichen und jungen Geflüchteten in die Studie konkret einbezogen? Wie bist du dabei vorgegangen? Jetzt waren es sogar drei.
Ich fange mal damit an, was wir gemacht haben und komme dann auf die Herausforderungen, auf die Schwierigkeiten zu sprechen, die wir dabei gehabt hatten. Und zwar war es für uns sehr wichtig, ins Feld zu gehen. Ich erkläre mal ganz kurz, was es bedeutet. Es bedeutet, dass wir wirklich in die Fluchtunterkünfte, in die Flüchtlingsunterkünfte, in die Schulen gegangen sind, in interkulturelle Jugendvereine, in interkulturelle Sportvereine und dort junge Menschen mit Fluchthintergrund gefragt haben, ob sie an unserer Studie teilnehmen wollen. Wir haben uns da an die größte Geflüchtetengruppe quasi, also zu der Zeit der Datenerhebung gehalten. Das waren syrische, also Menschen aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan. Wir haben sie eingeladen zu unserer Forschungseinrichtung. Entweder haben wir sie vor Ort oder bei uns in der Forschungseinrichtung erhoben, je nachdem, wo das stattgefunden hatte. Wir haben erhoben, auch hier in Hamburg, in Bremen, in Berlin, in Bielefeld, in Schwäbisch Gmünd. Die Befragung sah so aus, dass sie eine Reihe an Fragebögen ausgefüllt haben. Wenn das nicht möglich war, fanden Interviews statt. Es war uns sehr wichtig, mit ihnen zu sprechen und nicht nur über sie. Das konnten wir letztlich quantifizieren und dann die Zusammenhänge analysieren. Schwierigkeiten, die wir dabei gehabt haben, waren zum einen, dass wir in beiden Projekten, also sowohl an der Uni Bremen als auch an der Uni Bielefeld, nicht sofort ein Ethikvotum erhalten haben, weil die berechtigte Sorge auch vor einer Retraumatisierung bestand. Das konnten wir insofern lösen, dass immer eine voll ausgebildete Psychotherapeutin vor Ort war und wir auch Hinweise mit Telefonnummern weitergegeben haben, wo sich die jungen Menschen eben wenden können, wenn eben im Nachgang noch, also nach der Befragung, Schwierigkeiten auftreten sollten. Dann muss man sich vorstellen, dass das eine sehr mobile Gruppe ist. Das bedeutet, wenn wir sie, also gerade im Projekt an der Uni Bielefeld war es so, dass wir nicht nur eine Messung durchgeführt haben, sondern auch Messwiederholungen hatten. Und wenn wir aber beispielsweise nach einem Jahr versucht haben, jemanden zu kontaktieren, egal ob telefonisch oder postalisch, haben wir häufig den Fall gehabt, dass ein Kontakt nicht mehr möglich war, weil beispielsweise die Telefonnummer gewechselt wurde oder weil man aus der Unterkunft irgendwo anders hingezogen ist. Das heißt, da mussten wir zum Beispiel auch mit den Behörden zusammenarbeiten, um die neue Adresse zu erhalten. Dann hatten wir auch Probleme damit, dass überhaupt das Vertrauen bestand von Seiten der jungen Menschen. Also man muss sich das so vorstellen, dass sie eben aus Ländern kommen, wo auch Universitäten mit dem Staat beispielsweise zusammenarbeiten und sie so aufgewachsen sind. Wir mussten also immer wieder im Rahmen unserer Projekte darauf, also es betonen, dass wir nicht mit der Polizei oder sonstigen Behörden zusammenarbeiten, um dieses Vertrauen herstellen zu können, haben auch mit einem Mittelsmann gearbeitet aus der Community, aus der geflüchteten Community. Das war jemand, der einen interkulturellen Sportverein geleitet hat. Das war ein Pädagoge, aber auch selbst Geflüchteter. Dadurch, dass ich die arabische Sprache spreche, konnten wir auch ein bisschen mehr Vertrauen aufbauen. Also es war ganz wichtig, um eben hier keine verzerrten Antworten zu erhalten. Das waren die Schwierigkeiten.
Ist die Frage gut beantwortet? Nina gibt einen Daumen. Das ist doch schön. Das leitet ganz gut über zu der nächsten Frage. Und zwar, wenn du jetzt nochmal auf deine Forschung blickst, welche Ergebnisse waren so für dich vielleicht zu erwarten und welche haben dich dann auch überrascht?
Also überrascht hat mich, dass gewisse Postmigrationsstressoren hier einen sehr starken Zusammenhang hatten mit der psychischen Gesundheit, allen voran Diskriminierungserfahrungen, wo es wirklich fast auf einer Ebene mit den traumatischen Vorbelastungen gewesen ist. Und gar nicht überrascht hat mich, dass die soziale Unterstützung oder die sozial-emotionale Unterstützung hier ein starker Schutzfaktor gewesen ist.
Ich habe gerade schon bei der Einleitung erwähnt, dass du ja auch noch eine Ausbildung zum Psychotherapeuten machst. Inwiefern gibt dir das nochmal einen neuen Blick auf deine Forschung?
In der Theorie sprechen wir über Zusammenhänge. Wir wissen, dass oder wir postulieren, dass Variable A beispielsweise mit Variable B zusammenhängt. Und in der Praxis ist es aber so, dass die Psyche doch sehr vielfältig ist. Also ich würde sagen, dass ich da nochmal ja sehr viel erfahrener wurde, wie wichtig alleine eine Vertrauensbasis im Rahmen einer Behandlung ist. Also sowohl am Anfang der Behandlung als auch durchgängig. Quasi, es muss ein gesundes Vertrauen sein und Vertrauen vorhanden sein zum Patienten, auch umgekehrt. Das ist etwas, was in der Forschung, was mich auf jeden Fall doch weitergebracht hat, ja.
Ist ja auch interessant, dass gerade bei Geflüchteten, wenn sie psychologische Betreuung kommen, dann ja auch oft noch Sprachmittlung dabei ist. Ja, und dass also ja. In einem total sensiblen Raum ich nicht nur mit der Person spreche, sondern auch noch einen Dolmetscher oder so dabei habe. Also auch nochmal ein zusätzlicher Faktor. Magst du uns einen kurzen Abriss geben, wie dein Forschungsprojekt dann weiterging? Du bist ja jetzt aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld in der Abteilung für Psychologie, Entwicklungspsychologie und Entwicklungspsychopathologie. Woran arbeitest du jetzt sozusagen? Also wie ist dein Weg so von dem Projekt dann zur aktuellen Forschung gekommen?
Wir sind immer noch dabei, die Datenmenge auszuwerten, die wir im Rahmen der beiden Projekte erhoben haben. Da folgen also noch weitere Studien, weitere Publikationen. Ich werde meine Dissertation in erweiterter Form als Buch veröffentlichen Ende des Jahres. An der Klinik sind wir gerade dabei, etwas ganz anderes zu machen. Da untersuchen wir den Zusammenhang zwischen physischer Aktivität, Schlaf und Kognition mittels Aktigraphie und Experience Sampling.
Das musst du nochmal
erklären. So nennen wir das, ja. Da geht es eher um Mikroprozesse. Das heißt, es finden mehrfache Erhebungen über den Tag hinweg. Wir gucken uns also die Schwankungen im Rahmen des Alltags an. Das machen wir bei Tagesklinikpatienten, also bei teilstationären Patienten mit Depressionen. Aber es ist geplant, ein weiteres Projekt, also Drittmittel für ein weiteres Projekt einzuwerben gegen Anfang des kommenden Jahres, wo wir die psychische Gesundheit junger Menschen nochmal etwas detaillierter untersuchen werden.
Okay, also wir können dich weiter beobachten und
gerne.
Euer Team. Hast du über die Fachcommunity hinaus dann auch Resonanz auf deine Forschung bekommen, auch wenn wir jetzt so langsam in das Thema Politik vielleicht übersliden und gleich mal über die aktuellen Debatten sprechen? Wie ist da so die Resonanz?
Leider sehr wenig. Ich hätte mir gewünscht, da mehr Resonanz auf meine Forschung zu erhalten, gerade vor dem Hintergrund der öffentlichen und politischen Debatten, die wir gerade führen. Und vor allem, weil ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass Integration, also das ist eine große Voraussetzung für die Integration, eine stabile, robuste psychische Gesundheit ist und auch umgekehrt tatsächlich. Eine gelungene Integration fördert die psychische Gesundheit, vor allem bei jungen Menschen. Und von daher wäre es wünschenswert gewesen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass auch innerhalb der psychologischen Community die Themen Flucht und Migration noch sehr wenig vertreten werden. Also sowohl in der Lehre als auch in praktischen Ausbildungen, wie jetzt die psychotherapeutische Ausbildung, da ist noch sehr viel Luft nach oben, vor allem vor dem Hintergrund der Zusammensetzung unserer Gesellschaft.
Die Dinge, die wir hier besprechen, die betreffen zwar Individuen, aber sie sind systemisch bedingt. Das heißt, sie müssten auch systemisch aus der Politik angegangen werden. Wenn wir uns jetzt deine Forschungsergebnisse anschauen, dann könnte man sich ja eben wundern, dass es aktuell immer wieder sehr laute Stimmen aus der Politik oder in einigen Medien gibt, die sich offenbar nicht mit diesen wissenschaftlichen Tatsachen befassen und das eben bis in die Regierung hinein. Ein Ereignis war zum Beispiel, dass Vertreter der CDU nach den Gewalttaten in Magdeburg und Aschaffenburg ein Register für psychisch erkrankte Menschen gefordert haben, um sogenannte Gefährder im Blick behalten zu können. Was sagst du zu so einem Vorschlag?
Also zum einen wird hier ein Zusammenhang suggeriert, der so nicht existiert, und das ist der Zusammenhang zwischen Menschen mit einer psychischen Erkrankung und Gefährder. Das ist schon mal als sehr kritisch zu betrachten. Zum anderen haben wir noch nach wie vor das große Problem der Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen, was ja dafür sorgt, dass sehr viele nicht von sich aus Hilfe suchen, eben da, wo es wirklich am dringendsten wäre. Und mit so einer Regelung, das führt ja zwangsläufig dazu, dass sich ja Menschen noch weniger Hilfe suchen. Und von daher halte ich das für tatsächlich gesellschaftlich gefährlich.
Und jetzt liegt da vor der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Ich muss für die Podcast-Hörenden anmerken, dass wir heute am Abend des 14. April 2025 sprechen. Und ich habe den Koalitionsvertrag also am 13.04. abgerufen. Das heißt, theoretisch bis im Juni die Episode veröffentlicht wird, könnte jetzt noch einiges passieren. Aber dort steht wieder der Begriff, also Abschnitt 3.3, Migration und Integration. Und es steht dort auch, wir wollen Integration ermöglichen. Da können wir uns dann fragen, ob das ein anderer Integrationsbegriff ist, als du ihn jetzt hier erklärt hast. Denn eine Sache, die ich gleich in Zeile 2975 gefunden habe, ist die Tatsache, dass dort steht, dass der Familiennachzug ausgesetzt werden sollte. Und du hast ja jetzt unter anderem erklärt, wie wichtig die Familie vor Ort ist. Wie siehst du diese Debatte jetzt auch um den Koalitionsvertrag?
Den Familiennachzug bei jungen Menschen und auch generell bei geflüchteten Menschen auszusetzen, ich glaube, 2 Jahre ist ja hier geplant, die Aussetzung, ja, Sehe ich als kontraproduktiv hinsichtlich der Integration. Also wie wir es heute ja schon gehört haben, ist das eine immens wichtige Ressource. Nur mit einer stabilen psychischen Gesundheit kann Integration gelingen. Und wenn das wirklich das Ziel ist, das politische Ziel ist, dann ist das eben der falsche Weg. So betrachte ich das.
Hast du sonst noch Gedanken zu diesem Koalitionsvertrag oder zu dem Bereich Migration?
Es ist schon aus meiner Sicht tatsächlich sehr kritisch zu betrachten, weil es mehr in Richtung Abschottung geht als wirklich ein förderliches Miteinander. Hier wird eine marginalisierte Gruppe noch weiter marginalisiert, das ist mein Empfinden. Viele Dinge, die ich da gesehen habe in dem Abschnitt Migration, machen für mich wenig Sinn, wie beispielsweise diese Westbalkan-Regelung, die jetzt auf 25.000 Menschen pro Jahr gedeckelt werden soll. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, den wir hier haben, erscheint mir das unlogisch. Dann ist mir noch eine weitere negative Sache aufgefallen, nämlich dass die Rede ist, dass sämtliche syrische und afghanische Menschen, die bei uns hier sind, also nicht nur Straftäter und Gefährder, sondern wirklich sämtliche abgeschoben werden sollen. Also es steht ja in dem Abschnitt, wir fangen bei Straftätern und Gefährdern an. Wenn ich jetzt jemand aus Syrien bin, seit 5 Jahren hier in Deutschland, ich habe es geschafft, die Flucht zu überstehen, habe sämtliche Barrieren bewältigen können, habe einen Job gefunden. Es ist nicht per se gegeben, dass jemand, der geflüchtet ist, sagen wir mal innerhalb der ersten drei Jahren einen Job findet. Und das dann sehe, dann kann man sich schon vorstellen, was das mit dem Zugehörigkeitsgefühl dieser Person macht. Also von daher kontraproduktiv aus meiner Sicht.
Wenn wir jetzt nochmal auf die aktuelle Versorgung schauen, die es überhaupt gibt, wie ist das eigentlich aktuell? Also welche Leistungen können Geflüchtete nach aktuellem Stand überhaupt in Anspruch nehmen?
Aktuell können geflüchtete Menschen bei uns oder Personen, die einen subsidiären Schutzstatus haben, nur Leistungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes in Anspruch nehmen. Das ist im Grunde die Akutversorgung. Also das bedeutet immer dann, wenn Schmerzen vorhanden sind. Alles Weitere, darunter auch die Psychotherapie oder die psychiatrische Versorgung, bleibt verwehrt tatsächlich in den ersten 36 Monaten inzwischen. Das hat sich jetzt im Februar 2024 von 18 auf 36 Monate verändert, verlängert. Man hat die Möglichkeit, einen Antrag auf Psychotherapie zu stellen, aber der ist in der Praxis, der gilt in der Praxis als sehr mühselig und es ist sehr schwer, den durchzubekommen. Selbst wenn der dann durch ist, stehen geflüchtete Menschen vor ganz anderen Problemen, nämlich dass beispielsweise die Finanzierung eines Dolmetschers nicht gegeben ist, dass es sehr wenige PsychotherapeutInnen gibt, die sich auch auf Flucht und Migration spezialisiert haben und dass ohnehin schon bereits die, wie du schon gesagt hast, die psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung bei uns, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Mhm. Dass es noch nicht so ausgebaut ist, wie der Bedarf da ist eigentlich.
Und die müssten auch ganz viele Anträge mal ausfüllen, wenn sie dann irgendwie psychologische Betreuung von Geflüchteten machen wollen, ne?
Genau.
Ja, also da gibt es viele Hürden. Und wir wissen eben schon lange, dass das psychotherapeutische Versorgungsnetz in Deutschland völlig überlastet ist. Wie könnte jetzt konkrete Hilfe aussehen, wenn faktisch kaum freie Plätze da sind?
Das ist eine sehr gute Frage.
Eine fiese Frage, weil sie groß ist.
Ja, also es führt ja kein Weg daran vorbei, dass wir unsere psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung hier ausbauen und den Bedarf anpassen. Oder beziehungsweise an den Bedarf anpassen. Also das ist ja erstmal außen vor. Aber vielleicht hilft es uns auch, die psychische Gesundheit hier etwas breiter zu denken. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass auch präventive Maßnahmen eine große Rolle spielen können. Also nicht nur die Intervention, die man dann im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung zum Beispiel erhalten würde, sondern auch sämtliche präventive Maßnahmen. Vor allem Emotionsregulationsprozesse. Das ist ganz wichtig, weil eben zum einen durch die Flucht und zum anderen durch eine potenzielle Traumatisierung Emotionsregulationsprozesse doch gefördert werden sollten.
Wie macht man das, wenn ich nachfragen darf?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, daran zu treten. Wenn wir von Emotionsregulationsstrategien beispielsweise sprechen, dann kann man genau da ansetzen und die vermitteln. Also man kann üben, Emotionen zu erkennen. Man kann üben, auf gewisse emotionale Befindlichkeiten adäquat und zielführend zu reagieren. Man kann üben, ein empathisches Verhalten, das kann man üben. Also es gibt, ne, von der Emotionserkennung oder sagen wir mal von der Emotionswahrnehmung und der Erkennung auch bei anderen Menschen, das und auch die Anwendung zielführender Strategien in dem Bereich, das sind Dinge, wo man anknüpfen kann. Was kann man da machen? In der Praxis sind da beispielsweise, kann man anhand von visuellen Darstellungen, gewisser Mimiken und Gestiken das emotionale Erkennen trainieren mit den jungen Menschen. Also man kann ihnen Fotos von Gleichaltrigen zeigen oder Videos von Gleichaltrigen zeigen und ja, so das Schließen auf gewisse Emotionen trainieren. Oder man kann Stimmungstagebücher führen lassen, um so auch nochmal die Emotionen im Alltag außerhalb des Trainings zu trainieren und auch vor allem die Erkennung bei sich selbst zu trainieren, um da nochmal so ein bisschen mehr Achtsamkeit auch hinsichtlich emotionaler Befindlichkeiten zu führen. Und vor allem bei jungen Geflüchteten bietet es sich sehr an, diese präventiven Maßnahmen genau da anzusetzen, wo sie sich ja ohnehin schon bereits in ihrer Entwicklung befinden, also an Schulen, in interkulturellen Jugendvereinen, ne, beispielsweise, oder durch niedrigschwellige digitale Angebote. Das ist ja im Rahmen des neuen Koalitions, also der Bedarf an genau diese niedrigschwelligen Angebote, ne, im Rahmen der psychosozialen Versorgung ist ja bereits schon im neuen Koalitions, also der Bedarf dazu ist ja bereits schon im neuen Koalitionsvertrag korrekt erkannt worden, nur eben nicht für geflüchtete Menschen. Und das ist das Problem.
Jetzt arbeitest du auch noch in den Mühlenkreiskliniken des Universitätsklinikums Ruhr-Universität Bochum als Psychologe. Wenn wir jetzt auch nochmal wirklich auf deinen Beruf schauen, was gefällt dir auch daran und was siehst du dann vielleicht auch als Schwierigkeiten eben an, weil du ja auch sowohl die Theorie als auch die Praxis kennst?
An der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ruhr-Universität Bochum bin ich ja auch in der Lehre tätig, ebenso in der Forschung. Und das ist nochmal ein anderer Blickwinkel, den ich da habe, weil es sehr viel um die psychiatrische Versorgung geht, mit einem etwas medizinischeren Schwerpunkt. Schwierig, und das ist natürlich, also das gefällt mir sehr, dass es nochmal in die Richtung geht. Schwierig sehe ich, dass mir aufgefallen ist, dass selten geflüchtete Menschen dort als PatientInnen vertreten sind. Und das zeigt nochmal, denke ich, die Hürden ganz gut auf, die diese Menschen eben letztlich haben in einer, also in diesem Rahmen. Es ist tatsächlich frustrierend auch teilweise, das zu sehen.
Wie könnte man dann da Veränderungen schaffen, wenn du jetzt mal so eine Vision entwickelst?
Ganz klar die Wartefrist auf Regelversorgung entweder komplett abzuschaffen oder eben sehr weit, also sehr viel niedriger halten. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Vor allem, weil psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung gerade bei geflüchteten Menschen in den ersten Monaten nach Ankunft in Deutschland sehr, sehr wichtig sind.
Aber das war, denke ich, ein gutes Abschlusswort, zumindest für unsere erste Listen to Wissen Podcast-Aufzeichnung vor wunderschönem Hamburger und Livestream-Publikum. Vielen Dank, dass Sie und ihr heute dabei wart und vor allem ein großes Dankeschön und nochmal einen großen Applaus für Usama El Awad.
Dankeschön.
Danke.
Das war sie. Die letzte Folge der zweiten Staffel von Listen to Wissen mit Dr. Usama El Awad. Falls ihr Usama und mich nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, ihr findet die komplette Aufzeichnung inklusive Fragerunde mit dem Publikum im Anschluss als Video in der Mediathek der Körperstiftung. Den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und damit bleibt mir an dieser Stelle vor allem euch Danke zu sagen, denn wir sind begeistert, wie viele Menschen Listen to Wissen hören. Falls ihr dranbleiben wollt beim Deutschen Studienpreis, in den nächsten Wochen finden die Abschlusspräsentationen des aktuellen Jahrgangs statt und Ende Juli erfahrt ihr, wer die neuen PreisträgerInnen sind. Wenn ihr automatisch benachrichtigt werden wollt, sobald eine neue Staffel verfügbar ist, dann abonniert Listen to Wissen einfach in eurer Podcast-App. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet und mit Personen teilt, die ihn ebenfalls unbedingt hören sollten. Feedback könnt ihr jederzeit senden an dsp@körber-stiftung.de. Körber wird dabei mit OE geschrieben. Ich freue mich auf euch. Ciao. Listen to Wissen ist ein Podcast der Körperstiftung. Redaktion Nina Ritter, Isabel Rogge und Friederike Schneider mit Unterstützung von Emilian Goris. Produktion Isabel Rogge und Silvia Klaus.